An welcher Stelle steht Gott in meinem Leben? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, heißt es so schön. Doro hat vorhin so eine kleine Lebensgeschichte erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Erkenntnis, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe, sehr wehgetan hat. Gerade wenn es um einen geliebten Menschen geht. Das ist also eine Extremsituation gewesen. Aber wie oft kommt in unserem Leben, dass wir Gott nicht an die erste Stelle stellen? Kleines Beispiel von mir. Meine Frau hat mir öfter vorgeworfen, Fußball kommt bei dir an der ersten Stelle. Und dann komme irgendwann mal ich. Also ist schon mal eine Reihenfolge vorgegeben, wo Gott gar nicht reinpasst. Allerdings muss ich sagen, ich war damals noch nicht gläubig und habe zu meiner Frau gesagt, das bildest du dir ein. Das ist gar nicht so, ich habe dich geheiratet, du stehst bei mir an erster Stelle. Dann habe ich mich mal zurückgezogen und habe überlegt, ja, wie sieht denn das mit diesem, in Anführungsstrichen, Vorwurf aus? So. Dann bin ich Montagabend bin ich von 19 bis 22 Uhr nach Waldmichelbach in die Halle gegangen zum Fußballspielen. Dienstags hatte ich Training mit meiner E-Jugend und meiner F-Jugend. Am Mittwochabend bin ich selber Fußballspielen gegangen auf dem Sportplatz in Oberhabtsteinach. Am Donnerstag hatte ich wieder Training mit meiner E- und mit meiner F-Jugend. Am Freitagabend bin ich wieder in die Halle nach Waldmichelbach gegangen zum Fußballspielen. Am Samstag bin ich dann zu den Spielen meiner F- und E-Jugend gefahren, musste ja als Trainer dabei sein. Und am Sonntag, da habe ich dann wieder selber Fußball gespielt. Also stand Fußball überhaupt nicht an erster Stelle. Das führte dann so weit, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, sie kündigt in Bezug auf Fußball. Mittlerweile hat sich das ein bisschen relativiert, hat sich ein bisschen reduziert. Aber so kann es über Gewohnheiten kommen, dass man gar nicht mehr merkt, wie hoch der Stellenwert von etwas Privatem ist. Und das, was eigentlich das Wichtigste im Leben sein sollte, spielt gar nicht mehr diese Rolle. Sie war ja immer da, sie wird auch immer da sein, das ist schon okay so. Ist ja nur ein paar Stunden, die ich nicht da bin. Aber wer selber in einem Sportverein ist, weiß, dass das ja nicht nur das Training ist, wo man dann rumläuft, dann tut man ja alles dafür, dass man die Kalorien, die man während des Trainings runtergelaufen ist, nach dem Training mit einem Bier wieder draufbringt. Also wird nach dem Training, bleibt man immer noch im Weilchen sitzen und es wird immer später. So verschieben sich Prioritäten. An welcher Stelle steht nun Gott? Ich bin dann irgendwann gläubig geworden. Ja, das ist sogar ein rundes Jubiläum jetzt, 15 Jahre ist das her. An welcher Stelle steht nun Gott in deinem Leben? Jeder weiß, wenn ich frisch verliebt bin, dann ist diese Person oder dieses Etwas steht absolut im Mittelpunkt. Und so war das bei mir auch. Als ich Gott dann kennengelernt habe und habe dieses erste Feuer in mir erlebt, und dieses Brennen für Gott, da war Gott hier und da und vorne und hinten und immer zu und überall. Und dann kommt irgendwann der Alltag. Und Gott rutscht immer weiter nach hinten. Vorher will ich beten. Ich will mir die Zeit nehmen. Ja, Herr, wir sprechen heute ein Thema an in der Predigt, das jeden von uns angeht und das jeder von uns schon erlebt hat, in der einen oder anderen Form. Bitte öffne du uns mit deinem Wort die Herzen und die Ohren, dass wir uns ganz neu nach dir ausrichten können und dass wir verstehen, warum du der Mittelpunkt unseres Lebens sein sollst, warum es wichtig ist, dass du für uns der Mittelpunkt bist. Sei du jetzt bei uns und segne uns alle. Amen. Deshalb gönn dir Zeit mit Gott. Ich muss sagen, das habe ich geklaut aus einer länger herliegenden Predigt vom Rolf. Ich finde diesen Spruch so schön. Gönn dir Zeit mit Gott. Gönn dir etwas Gutes. Das ist ja was Positives. Ja? Sich etwas gönnen. Meine Nachbarn gönnen sich gerade ein neues Auto. Die sind von VW jetzt auf Mercedes umgestiegen. Ich weiß nicht, ob ich die noch kenne. Mercedes-Fahrer mag ich nicht. Rolf, gut, dass du immer im Dunkeln kommst, da sehe ich das Auto nicht. Gönn dir etwas. Sich etwas gönnen hat etwas Positives. Ja? Wenn ich mir einen guten Schluck Wein gönne, dann ist das eine besondere Situation. Und wenn ich mir ein gutes Essen gönne, ist das eine ganz besondere Situation. Das schlinge ich nicht mal nebenbei rein. Ausnahme, wenn ich mir eine Tafel Schokolade gönne. Gedanke, Ausführung, Ende der Schokolade, maximal 30 Sekunden. Also da ist doch mal Schlingen angesagt. Aber gönn dir Zeit mit Gott. Das heißt, nimm dir Zeit mit Gott. Nimm sie dir wirklich. Sage ganz bewusst, ich will jetzt Zeit haben mit Gott. So, ist ja leicht gesagt. Doch dann kommt dieser Alltag wieder. Gott möchte, dass wir zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. In Epheser 4, Vers 13 steht das. Christus möchte, dass wir zu einer Gemeinde heranreifen und dass wir zu mündigen Christen werden. Was ist nun ein mündiger Christ? Ich denke, wenn ich jetzt hier die Frage stelle, wer von uns ist Christ? Da gehen die Finger alle hoch. Wenn ich jetzt die Frage stelle, wer ist ein mündiger Christ? Dann ist das vielleicht schon etwas zögerlicher, weil ich überlege, ja, was bedeutet denn eigentlich mündig zu sein? Jetzt gehe ich davon aus, unmündig vom Gesetz her sind Kinder, die noch keine 18 Jahre sind, beziehungsweise Menschen, die für sich selber keine Entscheidung treffen können. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man wird entmündigt. Das heißt, man darf keine Entscheidung mehr selber treffen, das macht jemand anders für einen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Das heißt, es ist ein Entwicklungsweg. Ich fange an wie ein Kleinkind und ich soll zu einem Menschen werden, der selbstständig entscheidet, welche Zeit ich mit Gott verbringe. Der für sich entscheidet, aha, ich will mit Gott Zeit verbringen. Jetzt hat der Tag 24 Stunden. Jetzt könnte man das auf die Minuten, Sekunden umrechnen. Rechne mal die 12 Stunden Schlaf weg. Bleibt schon nicht mehr viel Zeit. Sind nur noch 12 Stunden am Tag. 12 Stunden, die sollen so aufgeteilt werden, dass ich zu einem mündigen Christen werde und Gott in den Mittelpunkt stelle. Nehmen wir mal einen normalen Tagesablauf. Wir stehen auf, machen uns früh zurecht, frühstücken, fahren zur Arbeit. 8 Stunden Arbeit sind von diesen 12 Stunden schon mal weg. Aufstehen, 9 Stunden. Bleiben noch 3 Stunden übrig. Komme ich nach Hause, solange die Sonne noch scheint, mache ich Gartenarbeit. Mindestens 2 Stunden sind schon 11 Stunden weg. Dann haben wir noch Gespräch mit meiner Frau und vielleicht auch mit den Kindern. Ist die 12. Stunde weg, dann gehe ich wieder schlafen. Ups, da drin war ja gar keine Zeit für Gott. So sieht unser Alltag aus. Und dann gibt es solche liebenswerten Verrückten, sage ich jetzt mal, die dann Seminare anbieten, Heilung, die dafür einladen, dass Menschen dorthin kommen. Mit einmal muss ich von meiner privaten Zeit Zeit abknapsen, um sie Gott zu geben. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, von meiner Zeit etwas wegzunehmen und sie Gott zu geben. Paulus schreibt, hat mal an Timotheus geschrieben, nutze deine ganze Zeit und Kraft, um im Glauben stärker zu werden. Wenn ich jetzt nochmal diese Auflistung der Zeit, die ich eben gesagt habe, Revue passieren lasse, dann nutze ich aber ganz viel Kraft, um im Glauben stärker zu werden. Ich habe dort nämlich ein Glaubensproblem, ich glaube, ich schaffe es nicht. Und hier muss ich mein Leben rigoros umstellen. Ich muss es umstellen, ich muss es wollen. Ich werde zu einem mündigen Christen. Ich muss Gott in den Mittelpunkt stellen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist die Zeit mit Gott so wichtig? Wenn ich diese Frage im Religionsunterricht stelle, gucken mich die Kinder immer groß an. Denn für sie ist Zeit mit Gott genau gegliedert. Zweimal muss in der Woche und einmal kann. Also zweimal muss ist der Religionsunterricht, wo sie hin müssen. Und einmal kann am Sonntag, wenn sie in die Kirche gehen, ob sie mitgehen oder nicht, das ist den Kindern meistens selber überlassen. Also dreimal Zeit. Dazu zweimal ungeliebtes Müssen und einmal freie Entscheidung. Und jetzt frage ich die, warum ist Zeit so wichtig mit Gott? Ja, so viel Zeit verbringe ich doch mit dem gar nicht. Der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, und hat Gemeinschaft mit ihnen im Paradies gehabt. Sie sind durch den Garten Eden miteinander spazieren gegangen, haben sich unterhalten. Was Tolles, wenn ich jemand wirklich neben mir habe. Ich kann ihn an die Hand nehmen, laufe mit ihm, spreche mit ihm. Das haben wir heute nicht mehr immer so. Oder täusche ich mich da? Du, hat Gott nicht ganz persönlich mit dir gesprochen? Hast du seine Stimme gehört? Gott ist da. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Die eigentliche Wesenart des Menschen ist Gottes Wesen. Also wir sind wie Gott. Er hat ja gesagt, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und um Gottes Wesen ja erfahren zu können, brauche ich die Gemeinschaft mit ihm. In der Gemeinschaft mit Gott findet der Mensch zur Zufriedenheit. Und das ist doch das, was wir alle suchen. Wir suchen Zufriedenheit. Die Zeit mit Gott ist sozusagen unser natürliches Lebensumfeld. Dann nehmen wir doch dieses natürliche Lebensumfeld und leben darin und schieben es nicht immerzu weg. Es ist fast wie ein Biotop. Die Gemeinschaft mit Gott ist ein abgegrenztes Biotop für mich. Dort kann ich Kraft sammeln. Dort kann ich Ruhe finden. Dort kann ich das Wesen Gottes erkennen. Alles das, was Gott von mir möchte. Die Zeit mit Gott war für Jesu Kraftquelle. Und das ist jetzt hier wichtig. Er zog sich in die Einsamkeit zurück und hat von seinem Vater Orientierung, Kraft und Stärke bekommen. Wir können viel nachlesen. Wenn Jesus ins Gebet gegangen ist, dann ist er in die Einsamkeit gegangen. Er hat sich zurückgezogen. Es erwartet jetzt keiner von euch, dass ihr in die Wüste geht. Aber wir sollen uns zurückziehen. Wir sollen alles, was uns ablenken kann, außen vor lassen. Stille Zeit, dieses wunderbare Wort, es sind ja zwei Wörter. Ich könnte jetzt wieder so eine Frage stellen, ich mache das ja gerne als Lehrer. Wer von euch macht regelmäßig stille Zeit? Rechts meldet sich ein Links, da melde ich mich auch mal. Sag mal, war die Frage anders. Wer von euch hat denn den Wunsch, regelmäßig stille Zeit zu machen? Da gehen wahrscheinlich alle Finger hoch. Der Wunsch ist da. Und dann kommt wieder, aber, da. Stille Zeit ist wie Weltmeister werden. Ich brauche dazu Training. Training, Training. Und ich brauche eine ganz bewusste Willensentscheidung dafür. Legt euch einen Tag, eine Stunde fest, in der ihr sagt, Gott, das ist deine Zeit. Mit dir spreche ich an diesem Tag immer um die gleiche Zeit. Wir wollen nicht anfangen, gleich jeden Tag voll zu knallen. Wir fangen einfach an. Einen Tag, eine festgelegte Zeit mit Gott. Das ist die Zeit mit Gott, die ich mir gönne. Ich habe das mal probiert. Gesagt, ich mache das immer abends vorm Schlafengehen. Ich lege mich ins Bett, nehme die Bibel und dann mache ich meine stille Zeit mit Gott. Und wenn das so richtig schön still war, habe ich geschlafen. Gut, also das hat nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das morgens. Morgens waren die Augen noch so zugeklebt, da konnte man auch keine stille Zeit machen. Also muss ich mir eine andere Zeit suchen am Tag. Meine Frau hat das so, die hat es wirklich geschafft, sie macht jeden Tag stille Zeit. Und zwar hat die, ich glaube, es gibt keine Lobpreis-CD, die sie nicht hat. Und die hat sie alle in ihrem Auto gebunkert. Und dort läuft den ganzen Tag, wenn sie mit dem Auto fährt, Lobpreis. Oder Hörbücher oder Hörbibel. Also Auto auf, das ist wie heilige Halle. Auto auf, Motor an, Lobpreis. Wenn die zur Arbeit fährt, Lobpreis. Wenn die nach Hause fährt, Lobpreis. Wenn sie irgendwie zu einem Termin fährt, Lobpreis. Da ist nichts anderes drin. Die braucht nicht mal Verkehrsmeldung, die hört nur Lobpreis. Manchmal sagt sie mir, sie weiß gar nicht, was unterwegs passiert ist, weil sie so im Lobpreis vertieft war. Dann sage ich mir nur, danke Gott, dass du da wirklich aufpasst. Also sie hat sich das so eingerichtet. Sie hört die ganze Zeit Lobpreislieder, ist mit dort im Gespräch, betet. Nee, mache ich nicht. Ich höre ab und zu auch Verkehrsfunk und dann höre ich lieber HR4. Da kommt Schlager, das ist schönere Musik, manchmal. Wie mache ich das für mich? Ich habe keine festgelegte Zeit, wo ich sage, jetzt Gott spreche ich mit dir, sondern ich gönne mir die Zeit zwischendurch, einfach so, wenn ich merke, ich habe Luft. Ich fange einfach an, mit Gott zu sprechen. Ich rede einfach mit ihm, wie mit einem Freund, der da ist, so ein imaginärer. Ich gehe also nicht ins Gebet mit Knien oder sonstiges, habe die Bibel zur Hand, sondern ich lege Gott einfach das vor die Füße, was mir so gerade auf der Seele brennt. Ich erzähle es ihm einfach. Ich erwarte in dem Moment auch keine Antwort. Sondern ich rede mir mein Kummer von der Seele. Fühle mich dadurch leichter. Manchmal denke ich wahrscheinlich auch, ist schön, kriegst keinen Widerspruch, aber der kommt dann irgendwann anders. Aber ich nutze Zeit, Freiräume, Zwischenterminen, um einfach mit Gott zu sprechen. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann gehe ich eine Woche lang schwanger mit dieser Predigt. Also wirklich schwanger. Und Gott hat diese Predigt bestimmt schon 5, 6, 7 Mal gehört. Weil ich dann im Auto sitze und rattert die Predigt runter. Gedanklich spreche ich das für mich auch manchmal laut, sodass Gott diese Predigt schon mehrmals gehört hat. Und er schenkt dort Veränderungen. Weil die Predigt ist Montag im Auto anders als Dienstag. Und Dienstag ist sie anders als Mittwoch. Und Sonntag ist sie komplett anders als die ganze Woche. Also Gott arbeitet dort und ich finde das ganz wichtig, dass ich dort mit Gott in eine Beziehung komme. Und wenn ich diese Beziehung habe mit Gott, dann kommt genau das. Luther hat gesagt, ich habe viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Wenn ich viel zu tun habe, kann ich mir die Arbeit erleichtern, wenn ich vorher bete. Gott schenkt Zeit. Im Gebet mit Gott sagt er auch mal, das jetzt mal nicht. Die Angewohnheit für uns ist es doch sehr oft, wir schaffen erst mal und wenn was nicht funktioniert, dann sprechen wir mit Gott. Warum funktioniert das nicht? Besser wäre es, erst zu beten, zu fragen, was liegt an, was sollen wir machen und dann das ausführen. Wichtig ist natürlich dann auch das Zuhören. Ich habe viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Die Zeit mit Gott ist keine Option, sondern ein Muss für die Nachfolge. Wenn ich nachfolgen will, wenn ich ein guter Nachfolger sein will, wenn ich ein mündiger Christ sein will, brauche ich die Zeit mit Gott. Sonst funktioniert es nicht. Nur sonntags in die Gemeinde kommen, sich die Predigt anhören, ein paar Lobpreislieder singen und dann auf den nächsten Sonntag warten. Um uns kümmert sich nicht mal Satan, wenn ich es so mache. Weil der sagt, der ist keine Gefahr für mich. Der ist keine Gefahr. Der kennt sich nicht richtig aus, der lebt keine Gemeinschaft. Der ist genau so, wie ich ihn haben will. Ein Träumer, bleibt zurück, hat keine Gemeinschaft mit seinem Herrn. Optimal, um diesen Mann brauche ich mich nicht kümmern. Und manch einer sagt vielleicht, oh, es geht mir doch gut dabei. Es geht doch hervorragend. Aber das ist kein mündiger Christ und er hat keine Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was Gott von uns will. Jesus sehnt sich danach, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Er hat es mit seinen Jüngern regelmäßig getan. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir mit ihm sprechen. Er möchte, dass wir unsere Bedürfnisse mit ihm austauschen. Natürlich weiß er es, aber er möchte, dass wir kommen. Gönn dir die Zeit, ihm das zu erzählen. Jesus sagt seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also Jesus hat sich danach gesehnt, mit uns gemeinsam dieses Abendmahl zu feiern, das Passafest zu feiern. Er sehnte sich danach, Gemeinschaft zu haben. Ich kann dieses Abendmahl natürlich auch alleine zu Hause feiern. Ich nehme mir einen Schluck Traubensaft und eine Scheibe Brot, lese die Einsetzungsworte und sage dann für mich, das war das Abendmahl. Könnte ich machen. Ich kann es aber auch sein lassen, weil in der Gemeinschaft sollte es doch besser sein. Das Geheimnis der christlichen Gemeinde liegt in der festen Beziehung jedes Mitgliedes zu Christus. Die Stabilität und die Festigkeit der Christinnen und Christen gründen in keiner ideologischen Größe, sondern in der bleibenden persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Klingt toll, ne? Und damit ich das nicht vergesse, habe ich mir das auch so aufgeschrieben. Das Wichtigste daran ist die bleibende persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Eine bleibende persönliche Beziehung. Ich vergleiche diese Liebe mit der Liebe zu meiner Frau. Wenn ich diese Liebe nicht pflege, wenn ich dort nur den Fußball in den Vordergrund stelle oder alles andere, dann geht diese Liebe kaputt. Dann kann man gemeinsam nichts erreichen. Nur gemeinsam sind wir stark, heißt es so schön. Wenn ich aber die Beziehung mit Gott regelmäßig fördere und pflege, dann wird aus mir ein mündiger Christ. Ein mündiger Christ in der Gemeinde. Ein Christ, der hier reinkommt in diese Gemeinde und sagt, ja, das als Gemeinde soll ein Glied Gottes werden. Diese Gemeinde und in dieser Gemeinde möchte ich dazu beitragen, dass jeder Einzelne zu einem mündigen Christen wird. Ich unterstütze, ich helfe und ich werde gefordert von Gott. Ich muss dort mich an die eigene Nase fassen. Ach, dieses Kabel. nicht mal immer Funkfrequenz, Bluetooth oder sowas. Ich muss mich an die eigene Nase fassen. Ich bin jetzt ein gutes Jahr hier. Aber ich kann immer noch nicht die Namen zu Gesichtern zuordnen. Und ich könnte jetzt bestimmt 3, 4 Hände voll sagen, mit denen habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich bin jetzt ein Jahr hier. Ich stehe hier und predige. Aber ich habe mit diesen Menschen noch nie ein Wort gewechselt in der Gemeinde. Es reduziert sich auf wenige, die man in der Gemeindeleitung hat, die bei uns zum Hauskreis kommen oder die vielleicht auch mal auf mich zugekommen sind. Und das ist eigentlich nicht das, was Gemeinde auszeichnet. Ich muss mich hier an die eigene Nase fassen. Wie ist das mit Leuten, die ich vielleicht nicht so mag? Gönn dir Zeit mit Gott, gönn dir Zeit mit den Geschwistern. Denn wenn du mit den Geschwistern sprichst, sprichst du mit Gott. Alle die, die in dieser Gemeinde sind, verfolgen ein Ziel. Sie wollen mündige Christen werden. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Und das im Wichtigsten, das, was Gott, was Jesus uns gelehrt hat, in Liebe. Wir sind nun mal nicht alle gleich. Wir sind nun mal alle verschieden. Und wir haben manchmal andere Ansichten. Aber unsere Basis ist die gleiche. Und wenn ich diese Zeit nutzen kann, die mir Gott gegeben hat, indem er mir Geschwister vor die Füße stellt, die ich vielleicht auf den ersten Blick nicht so mag, dann kann ich zeigen, ob ich mündig geworden bin. Dort kann ich zeigen, ob ich in der Zeit mit Gott etwas gelernt habe. Dort kann ich zeigen, will ich mein Leben verändern. Wir sollen das Salz dieser Erde sein. Wir sollen auf die Menschen zugehen und ihnen zeigen, durch unsere Art zu leben, dass wir Christen sind. Wenn wir es in der eigenen Gemeinde nicht schaffen, dann schaffen wir es draußen gleich gar nicht. Das ist unser Trainingsfeld. Und ich wünsche mir manchmal, dass unser Trainer etwas härter mit uns umgeht. Ich habe die Trainer am meisten geliebt im Fußball, die Schleifer waren. Weil ich wusste, hinten raus, wenn die anderen kaputt sind, haben wir noch ein paar Körner. Und manchmal wünschte ich mir das Gott, also, mach endlich. Vielleicht macht das, ich will es nur mal spüren. Wie erwachsen bin ich denn in meinem Glauben? Bin ich ein unmündiges Kind, das noch keinen festen Halt findet? Bin ich ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinung, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt? Epheser 4, Vers 14. Gehöre ich noch da dazu? Bin ich in der Beziehung zu Jesus so fest, dass seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen können? Ich denke, manchmal sind wir schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Da sind wir schon ganz schön weit. Aber wir sind Menschen und ihr kennt dieses schöne Spiel. 1, 2, 3 Schritte vor. Und damit wir nicht allzu weit kommen, gehen wir erstmal 2 Schritte zurück. Und wenn ich wieder dann 3 Schritte vorgehe, bin ich ja genau einen Schritt weitergekommen. Und so sehen wir das als Christen auch. Wir sind manchmal auf einem guten Weg und dann werden wir doch in die Irre geführt. Deshalb sage ich nochmal, unterstützen wir uns als Gemeinde. Zeigen wir, dass wir eine Einheit sind, unterstützen wir uns gegenseitig. Nehmen wir das als Lernfeld, hier in der Gemeinde mit Menschen umzugehen. Dann nutze ich die Zeit, die mir Gott gibt. Dann nutze ich Zeit mit Gott. Denn wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da ist Gott dabei. Und wenn ich dieses Trainingsfeld, dieses Trainingsgelände Gemeinde dann gestärkt verlassen kann, dann kann ich auch draußen das Salz der Erde sein und kann draußen den Menschen zeigen, ja, ich bin Christ aus vollster Überzeugung. Nicht, ich bin Christ, aber hoffentlich merkt es keiner. Lasst uns die Zeit mit Gott in Anspruch nehmen. Ich fordere euch auf, gönnt euch was Gutes. Gönnt euch Zeit mit Gott. Amen.